Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Meditation ist ganz bestimmt keine jüdische Erfindung, aber Meditation gibt es auch im Judentum und dort hat sie eine lange Tradition. Wir besuchen eine solche Meditationsgruppe und damit herzlich willkommen. Tausende jüdische Jugendliche konnten in den 20er Jahren nach Palästina einwandern, um im Kibbutz zu arbeiten. Auch in den 30er Jahren, also im Nationalsozialismus, konnten sie noch aus Deutschland fliehen. Vor der Auswanderung machten sie sich fit für die Arbeit im Kibbutz. Die Jugendlichen kamen vor allem aus gutbürgerlichen Elternhäusern, haben sich der humanistischen Bildung gewidmet und Geige oder Klavier gespielt. Jetzt mussten sie lernen, wie man Unkraut jätet, Ställe putzt, Pflanzen aussät. Hachschara nannte sich die Bewegung. Das bedeutet Tauglichmachung, Silke Nora Kehl berichtet.
Tomaten ernten und Hühner füttern, Ställe ausmisten und Felder pflügen. Mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung bereiteten sich in den 1930er Jahren jüdische Jugendliche auf die Auswanderung nach Eretz Israel vor, also in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Auf Hebräisch wurde dieses vorbereitende Training Hachschara genannt und es gab in ganz Deutschland mehr als 30 Ausbildungsstätten. Eine davon war das Landwerk Ahrensdorf in Brandenburg. Von 1936 bis 1938 machte Norbert Mitznah hier seine Ausbildung.
Ich kam als 15-Jähriger aus Leipzig zur Hachschara. Wir waren ja alle noch fast Kinder. In Ahrensdorf war alles gut organisiert durch Hans Winter, unseren Leiter. Es ging auch recht militärisch zu, mit regelmäßigen Appellen und so. Im Kuhstall musste ich arbeiten und dabei habe ich auch das Melken gelernt. Das war aufregend. Auch mit den Pferden habe ich gern zu tun gehabt. Ich bin mit ihnen auf die Felder von Ahrensdorfer Bauern zum Schneiden von Grünfutter gefahren. Auch Heu habe ich gemacht. Bei den Bauern mussten wir mit der Sense mähen können. Das war recht schwer.
Um 5.30 Uhr wurden die Jugendlichen im Sommer geweckt, im Winter um 6.30 Uhr. Sie begannen ihren Tag mit Turnübungen auf dem Hof oder einem Dauerlauf durch Wiesen und Felder. Nach dem Frühstück mussten alle zum Appell. Dann begann ihr Arbeitstag. Abends lernten sie gemeinsam Hebräisch. Auf Disziplin wurde in den Hachschara-Städten viel Wert gelegt. Für die Auswanderung nach Palästina konnten nur die Besten ausgewählt werden. Norbert Mitznah schaffte es. Er verließ Ahrensdorf im August 1938. Kurze Zeit später traf die 14-jährige Eva Mittler aus Wien dort ein.
Ich war eingeteilt zur Arbeit im Hühnerstall und liebte die Selbstständigkeit und Verantwortung, die man mir zutraute. Auch sonst machte ich viele Arbeiten, lernte kochen und ein wenig nähen, arbeitete am Tomatenberg mit der Lore. Wir zogen uns mehrere Schichten von Kleidern und Pullovern an, um richtig zu schwitzen, wie es eben in Palästina dann sein wird. Das war eben die Vorbereitung für das zukünftige heiße Land. Speziell liebten wir die gut organisierten Abende. Wir sangen mit Klaus Glücksmann, der später ein guter Musiker in Israel wurde. In Ahrensdorf spielte er auf der Ziehharmonika und lehrte uns hebräische Lieder.
Eva Mittler gehörte, wie auch Norbert Mitznah, dem jüdischen Jugendbund Maccabi Hatzair an, der die Ausbildung im Landwerk Ahrensdorf organisierte. Denn die Ursprünge der Hachschara lagen in der jüdischen Jugendbewegung der 1910er und 20er Jahre. Geprägt von Werten der Pfadfinder und Bewegungen wie dem Wandervogel, wandten sich viele Jugendliche dem einfachen Leben in der Natur, der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, dem Zelten und der Lagerfeuerromantik zu. Professorin Ulrike Pilatschik von der Technischen Universität Braunschweig leitet ein DFG-Projekt zum Thema nationaljüdische Jugendkultur und zionistische Erziehung.
Diese Jugendbewegung, zu der eben auch die erste Jugendbewegung Blau-Weiß gehört, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, die sehen 1917 mit der Balfour-Erklärung, wo in Aussicht gestellt wird, dass es in dem Eretz Israel, dem damaligen Palästina, eine nationale Heimstätte für Juden geben könnte, darin ihr Ziel, dorthin zu gehen und die jüdische Gemeinschaft in Palästina wiederherzustellen, das Land zu besiedeln, urbar zu machen, so ein ganz wichtiger Begriff in dieser Zeit. Und deshalb ist der Hauptkern der Hachschara, sich darauf vorzubereiten, eben die landwirtschaftliche Arbeit.
Der erwähnte erste jüdische Wanderbund in Deutschland, Blau-Weiß, gründete sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Danach entstanden viele weitere jüdische Jugendbünde. Zionistisch geprägt waren anfangs nur wenige. Und dies auch nach der Erklärung des britischen Außenministers James Balfour, der im Jahr 1917 der zionistischen Bewegung seine Unterstützung zusagte. In den 20er Jahren sahen die meisten Jugendlichen ihre Zukunft noch in Deutschland. Zur großen Bewegung wurde die Hachschara erst ab 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Doch wie sicher waren die jüdischen Jugendlichen auf den Bauernhöfen und Landgütern da überhaupt noch?
Auf jeden Fall waren sie geschützt. Denn die Hachschara-Städten sind ja außerhalb der Städte gewesen, also die sind dort behütet gewesen. Man hat auf sie aufgepasst. Aber 1938 wurden eben zum Beispiel Urfeld in Bonn und so, die wurden auch gestürmt, Fenster eingeschlagen, die wurden verprügelt. Und es gibt da einige Vorfälle, zum Beispiel Großbresen. Da wurden die Praktikanten, die dort waren, nach Buchenwald gebracht.
Das war in der Pogromnacht am 9. November. Grundsätzlich wurde die Hachschara jedoch von der Gestapo toleriert und die Auswanderung nach Palästina von den nationalsozialistischen Behörden zunächst noch gefördert. Während jüdische Kinder und Heranwachsende an öffentlichen Schulen erst diskriminiert und schließlich komplett von staatlichen Bildungseinrichtungen ausgeschlossen wurden, bot die Hachschara-Bewegung ihnen Halt und eine Zukunftsperspektive. Ihr Ziel war das Leben im Kibbuz. Ulrike Pilatschik analysiert Fotos, die 1935 in der jüdischen Rundschau gezeigt wurden.
Das sind zionistische Fotografien aus Palästina von einem deutsch-ungarischen Fotografen, der heißt Zoltán Kluger. Das sind natürlich die Modelle und das sind die Helden, kräftige, fröhliche Menschen, die unter der Sonne von zusammenlaufen und singen und auf dem Rücken diese landwirtschaftlichen Geräte haben, den Rechen und die Forke und so weiter. Das wollen sie sein. Sie wollen nicht die Kinder sein, die in der Schule gehänselt werden und verhöhnt werden. Mit diesem Ziel, mit dieser Vorstellung, da will ich hin, das werde ich sein, haben sie einiges erdulden können.
Die Vision vom Leben im Kibbuz konnte sich aber nicht für alle Jugendlichen erfüllen. Denn die Zahl der Einwanderungszertifikate für Palästina war begrenzt. Vergeben wurden diese von der britischen Mandatsmacht. Und die jüdischen Organisationen in Deutschland standen immer wieder vor der schweren Entscheidung. Wer bekommt ein Zertifikat und wer muss in Deutschland bleiben?
Und diese Auswahl ging danach, wer hat am besten gearbeitet, wer passt am besten in die Gemeinschaft. Oder mir hat ein alter Herr in Israel, in einem Altersheim, der an diesen Auswahlgesprächen da beteiligt war, unter Tränen gesagt, er war wirklich betagt. Wir hatten da ein Mädchen und die hatte eine verkrüppelte rechte Hand. Und ich wusste erst später, was das bedeutet, dass wir ihr nun kein Zertifikat geben konnten.
1941 wurde die Hachschara-Bewegung von den Nazis gewaltsam beendet. Die Jugendlichen, die bis dahin weder nach Palästina noch in ein anderes Land hatten auswandern können, mussten erst Zwangsarbeit leisten und wurden später in Konzentrationslager deportiert. Von ihnen haben nur wenige überlebt. Ganz genau weiß man nicht, wie viele junge Menschen durch die Hachschara und die 1932 von Recher Freier gegründete Organisation Jugend Aliyah gerettet werden konnten. Ulrike Pilatschik und ihr Forschungsteam gehen von weit über 10.000 aus. Dr. Miriam Summit von der Jerusalemer Hebrew University arbeitet im Team mit. Sie beleuchtet die Einwanderung der Jugendlichen aus israelischer Perspektive.
How can we relate to this not only as a rescue project? Because
die Einwanderung war natürlich in erster Linie und vor allem ein Rettungsprojekt, aber sie war auch ein großes Erziehungsprojekt.
It is also an educational project.
Sehr viele der Jugendlichen, die es aus Deutschland nach Palästina geschafft hatten, begannen dort im Kibbuz zu arbeiten. Und diese neue, junge Generation sollte zu zionistischen Pionieren herangezogen werden. Das begann mit der Sprache. Zwar war in den Hachschara-Städten Ivrit unterrichtet worden, aber wirklich flüssig beherrschte es kaum jemand.
In the Jewish modern community of Palestine,
Hebräisch war nicht einfach irgendeine Sprache, es war die Sprache der neuen Nation. Es war also auch ein ideologisches Gebot, Hebräisch zu beherrschen. So sehr, dass es im Kibbuz manchmal verboten war, Deutsch zu sprechen oder Jiddisch oder Russisch. Viele junge Einwanderer stammten aus bürgerlichen Familien und mussten sich an die sozialistischen Strukturen im Kibbuz erst gewöhnen. Einige klagten darüber, ihre aus der Heimat geretteten Bücher ans Kollektiv abgeben zu müssen oder den von der Großmutter extra für sie gestrickten Pullover.
There was a funny example about habitus.
Es gibt auch ein witziges Beispiel, in dem es um Manieren geht. Ein junger Mann schrieb, er sei dafür gerügt worden, dass er andauernd Entschuldigung, danke oder dürfte ich sagte. Es galt als zu bourgeois und damit als unpassend für den Kibbutz.
Enough socialist or it doesn't fit to the kibbutz atmosphere. And then he says, okay, one day I stepped on the Kamerad Mina.
Und so schrieb er, dass er eines Tages seiner Kameradin Mina auf den Fuß trat und sich ausdrücklich nicht bei ihr entschuldigte, weil er eben nicht zu bourgeois sein wollte. Und dann habe er den ganzen Tag darüber nachgedacht, oh, was wird sie jetzt von mir denken? Ich habe einen Fehler gemacht, was soll ich tun? Eine große Umstellung bedeutete dieses neue Leben auch für Eva Mittler. Sie kam 1939 aus Ahrensdorf nach Palästina und nahm dort den Vornamen Chava an. Chava, die Lebendige. In Palästina angekommen, machte ihr die Hitze zu schaffen. Ausgerechnet in der Wüste, am Toten Meer, sollte sie leben.
Der Schock meines Lebens war die Ankunft in Masada. Nach langer Fahrt von Haifa mit dem kleinen, schwülen Autobus, in dem es immer heißer wurde, je mehr wir uns dem Jordantal näherten, gelangten wir an eine trockene Ortschaft, ohne Baum und ohne Gras. Als ich meine Beschwerde ausdrückte, warum wir gerade an einem so schattenlosen, öden Ort Pause machen müssten, kam die schockierende Antwort: Das ist keineswegs Pause. Wir sind angelangt in Masada. Da bleiben wir jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre. Ahrensdorf war Vergangenheit.
Chava Lifshitz, wie sie nach ihrer Heirat hieß, fand in Israel dann doch noch ihr Glück. Sie bekam mehrere Kinder, Enkel und Urenkel. Als Dozentin unterrichtete sie Kunsthandwerk und Puppentheater. Später studierte und lehrte sie Informatik. Was Chava Lifshitz in Israel übrigens besonders gefiel, war ihr Umzug von Masada nach Haifa, ans Mittelmeer.
Fit für Palästina, Silke Nora Kehl über die sogenannte Hachschara-Bewegung, die Tauglichmachung für das Leben in Israel. Beim Thema Meditation fällt den meisten vor allem der sitzende Buddha ein. Doch Meditation ist zu einem Zeitgeistphänomen geworden und so besinnen sich auch die anderen Religionen auf ihre lange Geschichte der kontemplativen Spiritualität. Im Christentum gab es in Klöstern Praktiken, die der Meditation sehr nahe kommen, und im Judentum haben vor allem Anhänger der mystischen Tradition der Kabbalah meditiert. Kabbalah bedeutet das Empfangene oder das Überlieferte, und es geht dabei um die Suche nach einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. Manche behaupten übrigens, schon der biblische Isaak habe meditiert, als er auf das Feld ging, um zu sinnen, wie es heißt. Wie dem auch sei, jedenfalls treffen sich Jüdinnen und Juden zum gemeinsamen Meditieren und Arkadio Schluber hat eine solche Gruppe in Berlin besucht.
So, make sure that you sit on the sitting bones, that you have a little bit movement forward and close your eyes.
Eine geräumige Wohnung im Gräfekiez des Berliner Stadtteils Kreuzberg. Circa 10 Personen sitzen, knien oder halbliegen in einem Kreis. Es sind überwiegend Frauen im Alter zwischen 25 und 60, Berliner und internationale Jüdinnen. Mit geschlossenen Augen lauschen sie der ruhigen Musik und dem Leiter der Stunde, Martin Schubert.
Your spine is straight, your shoulders relaxed, your eyes are relaxed, and feel the roundedness of your eyeballs.
Der gelernte Yoga- und Meditationstrainer baue gerne auf den Sachen und Traditionen auf, mit denen er als Jude aufgewachsen ist. Dazu zählt unter anderem das Buch Zohar, also das Buch des Glanzes der jüdischen Mystik Kabbalah. Es bespricht das verborgene Leben der Gottheit und beschreibt, wie man sich in ihre Welt versenken kann. Der Kabbalist vereinigt also alle möglichen Erfahrungen, Elemente und Ereignisse im Modell der 10 Sephirot, der Emanationen, die aus dem göttlichen Einen hervorgehen. Das Bild der Sephirot wird in verschiedenen Formen symbolisch dargestellt, am bekanntesten als Baum des Lebens oder als Urmensch, dem Adam Kadmon. Bei diesem Bild werden den einzelnen Sephirot Körperteile zugeordnet.
Da gibt es eben eine Stelle in Tikkuni Soha 17b, wo der Prophet Eliyahu gesagt bekommt, wie diese Sphira des kabbalistischen Lebensbaums im menschlichen Körper aussehen. Und darauf basieren halt Leute, die jüdisches Yoga anbieten oder jüdische Meditation. Und ich persönlich richte mich auch an chassidischen Quellen aus. Es gibt zum Beispiel das Buch Tanja, wo halt beschrieben wird, dass es 5 Seelenstufen gibt, die halt vom rein Körperlichen bis ins Energetische gehen, dann in den Verstand, dann in so etwas wie die Gruppenseele bis hin dann zum Göttlichen.
Eine Reise nach Nepal weckte bei Martin Schubert das Interesse für Spiritualität. Dort verbrachte er mal ein Jahr bei einem schamanistisch-buddhistischen Stamm. Mit dem Sohn des Lamas erlernte er damals die Meditation. Er war so begeistert, dass er sein Wissen in seine jüdische Gemeinde einbringen wollte. Sein Anspruch dabei war, alles sollte koscher bleiben und nicht in Richtung New Age gehen.
Ich glaube, dass es eine sehr nüchterne Meditation ist und dass das das Schöne ist, dass es wirklich hauptsächlich auf die eigene Konversation mit der eigenen Seele ankommt.
In der Meditation wie im Judentum komme es auf Korrektheit an. Judentum bestehe darauf, die Gebote, die Mitzvot, korrekt zu erfüllen.
Wie es in den Mitzvot immer geht, es kommt auf die Handlung an, dass man eben korrekt sitzt, dass man korrekt die Atemtechniken befolgt und sich vertieft, ohne irgendwelche anderen Namen reinzubringen oder irgendwelche Bewegungen dazu zu machen.
Now bring your attention to the sense of hearing. What would you know about this world if you could only tell about it through the sensation of hearing?
Meditieren bei Martin kann man an ausgewählten Arbeitstagen und direkt vor dem Schabbat. Ziel ist es, ein entspannendes, gemeinschaftliches, spirituelles Erlebnis unter der Woche zu schaffen, beziehungsweise vor dem offiziellen Gottesdienst eine Atmosphäre der Kavana, also einer tiefen Hingabe im Gebet, herzustellen, um diesen dann spiritueller zu erleben. Die 30-jährige Sarah nimmt gerne beide Angebote in Anspruch.
Das Witzige ist, eigentlich ist der Schabbat schon Reflexion genug, wenn man an dem Tag ja nichts macht. Aber so während der Woche beides zu vereinen, also nicht nur einfach meditieren, sondern es auch mit dem jüdischen Vorstellen von den Sfirot aus der Kabbalah auch ein bisschen zu verbinden. Das macht sehr Spaß und es ist super schön, irgendwie einmal pro Woche, so, wenn ich mir darüber Gedanken mache, woher ich meine Kraft nehme, natürlich irgendwie auch aus meiner Familie, auch aus dem Gebet, alles zusammen eben. Und es ist schon schön, sich nochmal so selbst zu reflektieren.
Die 64-jährige Toby aus New York lebt bereits mehr als 2 Jahrzehnte in Berlin. Hier hat sie Limud Deutschland, also die jüdische Lerngemeinschaft, mitbegründet. Auch sie kommt regelmäßig, um jüdisch zu meditieren.
Es gibt ein Gefühl von Gehören, von Sicherheit, so ein Familiengefühl, dass es Juden sind, die alle hier sind, in einem Ort, das einen jüdischen Charakter hat. Es berührt mich sehr, die kabbalistischen Aspekte. Aber ich würde sagen, Meditation ist interkulturell, es ist interreligiös. Es gibt sehr viel drin, dass hier das jüdisch ist. Aber es könnte auch jeder mitmachen, finde ich.
Think about one person in your life who's teaching you really loving kindness. Try to bring it from the concrete to the abstract and connect to the Sphira of Chesed, to the idea of loving kindness.
Der Bedarf, an Martins Meditationsstunden teilzuhaben, wächst. Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag bei Base Berlin und jeden Freitagabend in der Frenkelbach mit gemeinsamen Essen in der Frenkelufer-Synagoge in Berlin-Kreuzberg. Martin Schubert.
Gerade hier in Deutschland, im Judentum, lange Zeit Spiritualität kein Thema war, sondern Leute saßen auf gepackten Koffern und hatten die Vergangenheit sehr präsent bei sich. Das heißt, das war nicht the power of now, sondern das war the shame of the past. Also das war keine spirituell gelebte Religion. Und natürlich ist es so, dass Leute, die eben vom Judentum geprägt sind, es schön finden, sowas auch in der eigenen Tradition zu entdecken.
Mit dem jüdischen Meditieren blüht also eine neue jüdische spirituelle Ära in Deutschland auf. Das jedenfalls hoffen die Beteiligten.
We are now coming to a bit awakening. Our inner voice, our inner vibration. And think about someone or something in your life, for whom or for what you're grateful for.
Hier und jetzt statt dann und damals. Arkadio Schluba hat für uns einen jüdischen Meditationskurs in Berlin besucht.